Zum Linksreden-Radio einen wunderbaren guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. An den Geräten, Mikros sind es in dem Fall, begrüßen euch Jule, Grex und Jens.
Und wir hoffen, dass ihr an einem schönen warmen Kamin sitzt.
Ist aber sehr, wie sagt man, oddly specific.
Und aus dem Fenster guckt und Schnee anschaut, während wir uns durch den Schnee gearbeitet haben. Aber der wird gerade zu Eis, ne? Und Kamine sind nicht so verbreitet, das stimmt.
Nee, also.
Aber zu Weihnachten oder so war bei Netflix, da gibt es immer diese Top-Serien, darf man nicht sagen, hier im freien Radio.
Es gibt auch noch andere Streaming-Dienste, aber.
Ja. In diesem Streaming-Dienst war das Lagerfeuer auf Platz 1 der meistgesehenen Serien.
Ich habe auf meinem USB-Stick, den ich meistens mit habe, auch immer ein Lagerfeuer als MP4.
Echt, ja?
Falls mal jemand fragt.
Sehr gut.
Jule betreibt ja die beliebte und berüchtigte politische Wetterrubrik im Linksreden-Radio. Ich habe eine lockere Einstiegsfrage. Jule, warum sind denn die Kanäle auf immer aufgetaut? Habe ich gesehen heute, Kanäle aufgetaut.
Was für Kanäle?
Nur hier so um die hier
so,
Industriestraße.
Wasser. Ja, ja. Weil es vielleicht Hoffnung gibt, weil bei allem Elend in der Welt sich doch immer noch so emanzipatorisches Potenzial
zeigt,
vorkämpft. Mhm. Morgen ist vielleicht schon wieder weg, weil es wieder in die Minus fällt, ne? Ins Minus.
Gefriert es dann wieder.
Nächste Woche, ja.
War
das eine gute Antwort?
Das war super. Einwandfrei.
Schön.
Wusstet ihr, ich liebe deine Wetterrubrik.
Okay.
Wusstet ihr, dass wenn man so Lokalzeitung ist, dann muss man irgendwann im Winter immer so Artikel machen, ob man jetzt schon aufs Eis darf als Bürger?
Wieso isst du Lokalzeitung?
No? Wenn du Lokalzeitung bist.
Du. Und dann steht da immer drinne: Gehen Sie erst aufs Eis, wenn Ihre Kommune das Eis freigibt. Dann kommen ein paar weitere Sätze und so. Allerdings gibt keine Kommune mehr das Eis frei aus Versicherungsgründen.
Super, okay. No?
Wieder was rausgefunden.
So auch in Leipzig.
Aber am Sonntag musste ich an der Sachsenbrücke kurz, an der Schwabenbrücke kurz anhalten, weil da waren wieder echt viele Menschen auf diesem zugedingsten, was ist das, Elster? Das finde ich schon creepy. Also auf einem kleinen Teich, Hakenteich im Wildpark, kennt ihr den?
Nee.
Der ist mini, das kann man schon machen. Aber auf dieser Elster?
Aber ist denn die ist doch auch mini verglichen mit Elbe.
Aber die fließt doch. Bei Fließgewässern ist es nicht ein bisschen riskanter als bei Tümpeln?
Da fehlen mir jetzt hydrogeologische Feinkenntnisse.
Wir können das eintakten in unsere Rubrik.
Ey, auf jeden Fall Props, oder was ist das Gegenteil von Props? Ich bin nicht so in der Szene.
Disses
an die Stadt Leipzig für die Fahrradwege und Fußwege. Das ist wie jedes Jahr holla. Es gibt in Dresden gibt es 4 extra Fahrradwegfreimachmaschinen.
Aber irgendwo muss der Schnee doch hin.
No?
Ich würde auch sagen, oder? Wenn man den Gehweg frei macht, muss man das ja kehren.
Ja, aber der Hauptschnee kommt ja nicht vom Gehweg, sondern von den Autostraßen.
Das stimmt, ja. Ich fand es dieses Jahr gar nicht so schlimm.
Na gut.
Das erste Mal seit ungefähr 5 Jahren, dass überhaupt Schnee liegt. Länger als eine Stunde früh.
Nein.
Letztes Jahr gab es einen Tag, da war ein halber Tag voll Schnee und dann hat es angefangen zu regnen.
Krass. Du hast ihr Wettergedächtnis, beeindruckend.
Nee, ich kann mich daran erinnern, wegen Spaziergang hier und das gab es nur einmal.
Kennt ihr schon meine neue Lieblingsrubrik beim Linksdrehen-Radio?
Nee.
Es ist eine Glückwunsch- und Grußrubrik.
Oh Gott.
Das linksdrehende Radio grüßt seine treue Stammhörerin Brausi und wünscht viel Schaffenskraft für die kommenden Vorhaben, gerade auch mit den Enkeln oder sei es im Kleingarten oder Trabant. Wir wünschen alles Gute und die Grüße kommen auch von Uli, der uns hier eine wunderbare Glückwunschkarte hat zukommen lassen. Danke und liebe Grüße.
Das mit den Enkeln, stimmt das?
Wo soll ich das wissen? Das steht hier auf der Glückwunschkarte.
Ach so.
Ah.
Und der Kleingarten, wo ist der?
Das steht hier auch nicht.
Okay, scheiße.
Es steht nicht mal so richtig drauf, woher die Karte. Also, ne? Vermutlich ja. Leipzig.
Du denkst wo?
Genau. Ihr könnt also, gern betreue ich für euch weiter diese Rubrik, wenn endlich mal jemand Glückwunschkarten faxt.
Wenn am Ende noch Zeit ist, können wir ja auch eine Glückwunschkarte senden, aber vorher macht man das nicht.
Vorher macht man das nicht?
Vor dem Geburtstag.
Wie, aber um, was, nur um 9 ist der dann?
Morgen. Okay.
Haben wir das. Alle wissen jetzt alle Bescheid, worum es geht.
Greg sagt in letzter Zeit seltenst nur noch die Faxnummer an. Ist mir aufgefallen.
0341 308 1200.
Top.
Und wir können festhalten.
Wenn Sendungnummer?
Ach so, nee. Ja.
536?
Es geht voran.
Ich wollte sanft rübergleiten. Seit dem letzten Wochenende hat Sachsen 3 Kommunen, die AfD regiert sind.
Puh.
Pirna, Großschirmer und jetzt Altenberg.
Mhm. Wobei Pirna da deutlich heraussticht wahrscheinlich. Als
ja, das ist ein Oberbürgermeister und Großschirmer ist wahrscheinlich klein und Altenberg auch.
Ja. Was ist Altenberg? Ist das so Erzgebirge oder?
Sächsische Schweiz, Osterzgebirge.
Ach, auch, okay. Ist das alles SOE? Nee.
Nee, Großschirmer müsste Mittelsachsen sein. Aha, da ist der ehemalige Landtagsabgeordnete Rolf Weigand, der für traditionelle Familienverhältnisse immer geworben hat.
Von der TU Freiberg.
Ja, ja, gewählt worden und jetzt ist es.
Intellektueller seinesgleichen.
André Barth, Haushalts- und Finanzpolitiker seit 2014.
Aus Freital.
Im Landtag, genau. Ich habe mich gleich erinnert, bei irgendeiner Demo in Freital saß
er
da. So am Rand. Ne?
Ja, ja.
Stand er und saß er da.
Hat er geguckt? Hat er ein bisschen geguckt?
Hat er geguckt.
Warum ist er jetzt in Altenberg?
Weil der Bürgermeister ist.
Naja.
Das ist so ein Automatismus. Du musst, wenn du im Landtag bist, wenn eine kleine Stadt ruft, musst du gehen.
Vielleicht wohnt er da.
Das ist ja aber viel auch mit Befehl und Gehorsam bei der AfD. Ne?
Der war schon, das habe ich auch erst dann erfahren, mehrere Monate amtierender Bürgermeister, weil der Alte aufgehört hat. Und also
er war kommissarischer.
Er war sowieso stellvertretender und hat das quasi schon gemacht und hat ja dann so einen Amtsinhaberbonus. Ne? Um
Gottes Willen.
Amtsinhaberbonus. Einer der Gründe, warum die CDU in Sachsen-Anhalt schneller als man gedacht hätte den Ministerpräsidenten gewechselt hat, um es mal so auszudrücken. Rainer Haseloff hat nach 15 Jahren Ministerpräsidententum die Segel gestrichen. Und jetzt habe ich den Namen nicht parat vom Neuen.
Sven Schulz.
Nein.
Oder Schulze.
Naja.
Den niemand kennt.
Den niemand kennt. Und jetzt sollen, dadurch, dass jetzt bis zum 6. September zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt noch ein bisschen Zeit ist, sollen sie ihn kennenlernen. Da ist nämlich Landtagswahl dieses Jahr. Und wer die Umfragen anguckt, denkt sich,
es gruselt.
Man kennt ja das von den Umfragen, ne? Wenn man also dann die Umfrage macht, wer ist Sven Schulze, dann antworten die Leute, ach, das ist doch der mit dem Amtsinhaberbonus.
Es ist nicht ganz von Hand zu weisen, dass er jetzt schon noch so ein paar Monate hat, um jeden Tag 5-mal in der Presse zu stehen und
sich
rumzufahren.
Zu profilieren,
ja,
ne?
Aber ich weiß nicht, ja. Man muss jetzt sich nicht über den Namen lustig machen, aber wahrscheinlich ist er genauso eine Figur. Aber das können wir ja gleich nochmal fragen. Entschuldigung.
Es drängt sich jedenfalls der Eindruck auf, es würde sich um so eine kleine Panikreaktion handeln der beteiligten größeren Parteien in Sachsen-Anhalt, nämlich SPD, CDU und wer regiert noch mit FDP?
Deutschland.
Jetzt den Ministerpräsidenten zu wechseln und dabei natürlich auch jemanden aus einer anderen Partei zu nehmen, ne?
Was?
Das habe ich jetzt auch nicht verstanden.
Na, von SPD zu CDU.
Nee. Was?
Yeah. Achso, Entschuldigung.
Haseloff ist.
Ich war falsch abgebogen.
Hier CDU, Gronder und Schulze auch.
Gronde.
Die wollen das schon gewinnen, das Ding, glaube ich. Hä? Die CDU?
Natürlich.
Aber die Diskrepanz, die Spanne ist sehr, sehr weit. Die AfD hat bei der Bundestagswahl alle Direktmandate gewonnen, in Sachsen allerdings auch, ne? Außer Leipzig. Das ist also. Wir können ja nochmal anteasern, dass wir im Verlauf der Sendung auch noch lokal werden und über ein Konzert sprechen, was morgen Abend stattfinden wird. Es wird kein Kulturtipp, sondern eine Kulturkritik, eine politische Kritik. Oder?
Kulturkritik im Ersten.
Schon wieder eine neue Rubrik. Ich freue mich.
Stichwort Felsenkeller. Wir werden dafür Zeit haben, Aber erstmal springen wir nach Sachsen-Anhalt, oder?
Ja, wer möchte denn ankündigen, wen wir da... Ich lande nämlich immer bei seinem Bruder in meinem Kopf, das macht mich fertig.
Es ist wie der König David, der David Bekrisch.
Der heimliche König von Sachsen-Anhalt, ne? Das ist die Parallele.
Ein öfter bei uns geladener Interviewgast, nach dem letzten öfter geladenen Gast, er ist Mitarbeiter des Miteinander e.V., ein wichtiger zivilgesellschaftlicher Player in Sachsen-Anhalt, und ich glaube, David ist für so Analyse und neue Rechte und so weiter zuständig.
Ach, der ist dafür zuständig?
Er ist Referent dafür, ja, genau.
Gut.
Und wir werden jetzt mal reinhorchen, oder?
In die Werbung, meinst du?
In die Werbung und telefonieren.
Wir hören in die
Werbung. Und in den Hörer.
Es ist ein Live-Interview.
Ja, ja.
Es wurde nicht vor der Sendung aufgezeichnet.
So ist das.
So viel kann man schon mal verraten. Ne?
Na? Das war wie immer Audio 88.
Ich freue mich, Krex. Im Linksreden Radio.
So ist das. Und wir steigen ein ins Thema. Dieses Jahr stehen diverse Landtagswahlen an, aber ich glaube, am stärksten im Fokus ist die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, unserem Nachbarland quasi, hier aus Sachsen. Angsterfüllt ist, glaube ich, ein richtiges Wort, was vielen Leuten in den Kopf kommt, wenn auf diese Landtagswahl geblickt wird. Es gibt Umfragen derzeit, in denen die AfD bei ca. 40% gelistet wird, die CDU dann erst bei 26, was ich zuletzt gesehen habe. Und dann dekliniert sich das so runter auf die Linke, die noch die stärkste ist, SPD, und dann wackelt es schon im Feld Grüner, BSW. Es könnte also alles auf eine Mehrheit, absolute Mehrheit der AfD hinauslaufen, je nachdem, wie viele Parteien ins Parlament kommen. Das wollen wir jetzt sozusagen Kaffeesatzleserei-mäßig nicht vertiefen, diese Zahlenspiele. Aber wir wollen mit David Bekrisch sprechen. David, wir haben dich schon vorgestellt an Moderation. Und erstmal vielleicht fragen, oder ich erinnere mich zurück, in Sachsen hatte die AfD 30%, glaube ich, circa, etwas drunter bei der Landtagswahl. Was ist denn jetzt in Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren passiert, dass die AfD so durch die Decke geht?
Ich glaube, es ist multifaktoral. Es gibt natürlich Faktoren, die mit der Bundespolitik zu tun haben oder mit der allgemeinen thematischen Zuspitzung. Ich meine, seit der letzten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat sich ja im Grunde genommen das politische Koordinatensystem, auch die Krisenwahrnehmung der Menschen nochmal sehr stark verändert. Und was sich aber auch verändert hat, ist die Tatsache, dass sich die Zustimmungsbereitschaft eines Teils der Wählerinnen und Wähler, die AfD zu wählen, aus inhaltlichen Gründen verstetigt hat. Also wenn man nochmal eine Rückschau nimmt auf die Wahlen 2016 in Sachsen-Anhalt und 2021 auf Sachsen-Anhalt, wo die AfD ja auch sehr gut abgeschnitten hat, dann 2021 nicht mehr ganz so gut wie 2016, aber sei es drum. Und alle sozialwissenschaftlichen Untersuchungen in der Kernwählerschaft der AfD und auch in der zweiten Wählerschaft, also in der zweiten Wählergruppe der AfD, uns eigentlich einen ganz interessanten Befund vorlegen, nämlich sagen, dass die Zahl derjenigen, die AfD aus Gründen der inhaltlichen Zustimmung wählen, zugenommen hat. Und das ist erklärungsbedürftig, weil in der westdeutschen Politikwissenschaft ist eigentlich immer eine Lehrmeinung gab, die da sagte, je radikaler eine rechtsextreme Partei auftritt, desto mehr Stimmen verliert sie. Das war bei den Republikanern der Fall, das war auch bei der NPD der Fall und der Schill-Partei, der Stadtpartei, den Bund freier Bürger und wie diese ganzen Parteiexperimente rechts der Union alle hießen. Und auf die AfD trifft es nicht zu, sondern wir haben eine Situation ja nicht erst seit gestern, sondern im Grunde genommen seit 2014, 2015, dass die Wählerschaft der AfD jeden Radikalisierungsschritt der Partei mitgeht. Und das ist aus meiner Sicht erklärungs- und diskussionsbedürftig.
Kannst du uns vielleicht die AfD in Sachsen-Anhalt so ein bisschen beschreiben? Wenn ich daran denke, wenn man über die Radikalisierung der AfD redet, hat man ja früher, sage ich mal, ganz oft immer Thüringen gehört, so, ne, mit dem krassen Flügel etc. Jetzt hatten wir früher Pockenburg in Sachsen-Anhalt, der ist nicht mehr da, aber wenn ich mir jetzt so Leute wie Til Schneider angucke, dann heißt es offensichtlich, dass in Sachsen-Anhalt auch irgendwas besonders ist, aber gefühlt immer nicht so im bundesdeutschen Fokus, wie zum Beispiel Thüringen. Also genau, kannst du uns was über die AfD in Sachsen-Anhalt erzählen, was sie vielleicht unterscheidet oder nicht?
Na, die AfD in Sachsen-Anhalt gehörte sehr frühzeitig zu den Landesverbänden, die die Radikalisierung strategisch vorangetrieben haben. Also vielleicht können sich einige Hörerinnen und Hörer noch an das Jahr 2014 erinnern, in dem es die sogenannte Erfurter Resolution gab. Das war sozusagen der erste Aufschlag des, damals nannte man es der Flügel, also des völkisch-nationalistischen Netzwerkes in der AfD. Die damalige Parteiführung, Lucke und Petri und so weiter, beiseite zu schieben und einen ersten Radikalisierungsschritt durchzusetzen. Und der Landesverband Sachsen-Anhalt, damals unter André Pockenburg, aber auch Thüringen unter Björn Höcke, und man darf die Sachsen da auch für die damalige Geschichte auch nicht aus der Verantwortung lassen. Also dieses Dreieck, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die stellten so etwas wie den strategischen Motor der Radikalisierung der AfD dar. Und dann haben sich die Gewichte in der Tat zugunsten von Thüringen verschoben. Das hatte aber auch sehr viel mit der Wahrnehmung zu tun. Und in Sachsen-Anhalt hat sich diese Radikalisierung im Grunde genommen fortgesetzt. Und auch hier muss man eben sehen, dass es gibt so eine Unwucht in der politischen und öffentlichen Wahrnehmung, was die AfD angeht. Sehr stark sind ja immer die ostdeutschen Landesverbände im Fokus, wobei man ja eigentlich von der numerischen Größe her, also von der quantitativen Größe her, eigentlich einen Blick auf die westdeutschen Landesverbände werfen müsste. Und dann kann man eben schlicht und ergreifend sagen, diese drei Landesverbände, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, und das strategische Zwiepaar sozusagen Thüringen und Sachsen-Anhalt, haben ganz entscheidenden Anteil, dass die AfD jetzt die Partei ist, die sie ist. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Die AfD ist durch und durch eine rechtsextreme Partei. Das kann ja sein, dass es da noch fünf Leute gibt, die irgendwie sozusagen ein rechtskonservatives Politikverständnis haben. Das würde ich jetzt gar nicht ausschließen. Aber alles, was wir auf dem Tisch zu liegen haben von Funktions- und Mandatsträgern, programmatische Aussagen, Reden im Landtag, Anträge im Landtag, alles, was in der innerparteilichen Debatte läuft, das sind alles wirklich, also der Zug ist durch. Die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Jetzt könnte man eigentlich tief durchatmen und sagen, danke für die Information, Gespräch beendet. Aber wir haben einen anderen parallel laufenden Prozess. Und der besteht in der Normalisierung des Rechtsextremismus. Und das sagt man immer so einfach, ne? So sagt, ja, der Rechtsextremismus hat sich normalisiert. Aber was bedeutet das? Und ich glaube, das sich nochmal anzugucken, ist ganz, ganz wichtig, weil das versteht man nicht ohne die Strategie der Selbstverharmlosung.
Mich würde in dem Zusammenhang, das schließt vielleicht auch an deine erste Antwort ein bisschen an, die Rolle der CDU interessieren. Also genau, wie verhält sich die CDU in Sachsen-Anhalt? Wir haben ja so eine Tendenz, dass auch in Sachsen kann man das beobachten, dass die CDU sozusagen noch nominell Sachen ablehnt und eine Abgrenzung vornimmt, aber eigentlich Themen sozusagen spielt, aufnimmt, die AfD durch die Hintertür quasi Erfolg nach Erfolg feiert. Da muss man gar nicht nur auf die Migrationspolitik, sondern auch auf andere Bereiche gucken. Wie stellt sich die CDU hier auf, auch wenn du sagst sozusagen, dass die Wählerschaft der AfD sozusagen diese Rechtsrucks mitnimmt? Es gelingt der CDU quasi nicht, da einen Spalt reinzutreiben. Ich hoffe, das war jetzt verständlich.
Das sind ja eigentlich zwei Fragen in einer. Ne? Also sozusagen, ich glaube, man muss im Hinterkopf behalten, dass es in der CDU, in den ostdeutschen Bundesländern seit langem eine Auseinandersetzung gab um die Frage, wie kann denn eine erfolgreiche strategische ein erfolgreiches strategisches Zurückdrängen der AfD aussehen. Und da gab es zwei Positionen. Die eine Position wird repräsentiert, meiner Ansicht nach, von solchen Menschen wie Wanderwitz und anderen, die sagen, man muss eine klare Abgrenzung haben. Und die muss man auch klar und deutlich kommunizieren. Und dann gibt es eine andere Position, und die ist der zuvor genannten diametral entgegengesetzt. Die sagt, naja, wir werden die AfD nur dann bekämpfen können, wenn wir die irgendwann auch in eine Interaktion mit ihr gehen. Also, was das dann auch immer bedeutet. Ne? So, und da hat es in Sachsen-Anhalt ja bekanntermaßen immer mal wieder Vorstöße gegeben, diese Interaktion politisch voranzutreiben, aber diese Vorstöße sind in der Vergangenheit in Sachsen-Anhalt sehr deutlich abmoderiert worden. Und das lag, das muss man jetzt einfach mal konstatieren, das lag in der Person des sachsen-anhaltischen Ministerpräsidenten Rainer Haseloff begründet, der mit einem gewissen Zeitverzug, in dem er sich das Agieren der AfD angesehen hat, begriffen hat, dass die AfD das Ziel hat, die CDU als den politischen Konservatismus in der Bundesrepublik Deutschland zu zerstören und zu sagen, also die Interaktion mit der AfD, mit denen in politische Interaktion zu gehen, würde sozusagen den Selbstzerstörungsmodus in Gang setzen. So, und jetzt haben wir eine neue Situation, Haseloff ist nicht mehr da. Und da ist ganz interessant, sich nochmal anzuschauen, wie ist denn der Begründungszusammenhang in der CDU-Debatte, was das Verhältnis zur AfD angeht. Haseloff hat immer sehr deutlich gemacht, dass er den Wertekanon der AfD, das kann man, glaube ich, so deutlich und unumwunden sagen, verabscheut. Ja? Haseloff war ein konservativer Katholik, der hatte mit der AfD nichts gemein. Und jetzt kommt Sven Schulze, und Schulze lehnt die AfD auch ab, aber der Begründungszusammenhang ist ein anderer, der sagt nämlich, die können es eben einfach nicht. Und das ist ein anderer Begründungszusammenhang. Und jetzt wird man mal sich angucken müssen, wie geht diese Debatte denn weiter? So. Und wenn ich jetzt das nach vorne denke, dann glaube ich, es wird so eine Art Horse Racing geben. Das haben wir ja auch in Sachsen-Anhalt 2021 schon mal erlebt, dass dann die CDU sagt, also vor allen Dingen zu den Wählern von SPD und Grünen, aber auch der FDP und vielleicht sogar zu einigen Wählerinnen und Wählern der Linken, wählt uns, weil wir sind sozusagen das Bollwerk gegen die AfD. Und dafür muss man dann aber auch natürlich etwas tun, und wenn man sich jetzt das Wahlergebnis von Sven Schulze im Landtag von Sachsen-Anhalt anguckt, da gab es ja zwei Stimmen über den Durst für die Koalition, also Schulze hat zwei Stimmen aus der Opposition bekommen, und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Fingerzeig dahin, dass alle jenseits der AfD begriffen haben, dass es bei diesen Wahlen wirklich um etwas geht. Ja? Also die AfD in Sachsen-Anhalt, dazu kommen wir dann vielleicht noch, ist wirklich eine Partei, die würde dieses Land Sachsen-Anhalt in ein Labor für rechtsautoritäre Gesellschaftsexperimente verwandeln. Und da kann man nur sagen, mit Konrad Adenauer, keine Experimente bitte.
Das finde ich interessant, da würde ich gerne nochmal, genau, was denkst du, was, also das Labor für rechtsautoritäre Politik, wovor hättest du konkret, was würde dir als erstes einfallen? Was sind die konkreten Dinge, die die AfD in einem Bundesland sozusagen machen könnte?
Also da gibt es zwei Faktoren, die man sich angucken muss. Das eine ist, was ist denn der reale Handlungsspielraum? Und also welche Politikbereiche sind besonders verletzlich, vulnerabel? Und das ist natürlich alles, was im Feld der Gesellschaftspolitik sich abspielt, ne? Also sich nochmal anzuschauen und zu sagen, das kann man kontrastieren mit dem Entwurf des Wahlprogramms, das die AfD, es hat sie ja nicht selber veröffentlicht, aber es ist veröffentlicht worden. Und das ist wirklich ein Dokument der völkischen Radikalisierung, das kann man nicht anders sagen. Und wenn man sich das mal durchliest, hat 156 Seiten, man muss das nicht alles lesen, man kann ja in so einer PDF-Version das auch so nach bestimmten Begriffen durchsuchen lassen. Und da wird man relativ schnell feststellen, dass egal, ob es um Bildungspolitik oder um Theater oder um Frauenförderung oder um Berufsorientierung oder um Familienpolitik, egal um welches Feld es geht, die AfD sozusagen wirklich eine autoritäre Formierung in der Gesellschaftspolitik anstrebt. So, und wenn man das für bare Münze nimmt, und es gibt aus meinem Grund aus meiner Sicht keinen Grund, das nicht für bare Münze zu nehmen, dann würde die AfD natürlich bei denjenigen anfangen, die am verletzlichsten sind. Und das ist jetzt ganz ehrlich wahrscheinlich nicht der Facharbeiter weißer Hautfarbe, 45 Jahre alt, mit einem Jahresgehalt von Betrag einsetzen, ne? Sondern wahrscheinlich geht es da eher um Flüchtlinge mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus, oder die nächste Gruppe wären dann Bürgergeldempfänger, oder die nächste Gruppe wären dann alleinerziehende Mütter. Also man arbeitet sich sozusagen von der Peripherie der sozialen, gesellschaftlichen Ausgrenzung Schritt für Schritt ins Zentrum vor. Das, glaube ich, muss man sich deutlich vor Augen halten, wenn man verstehen will, welche Politik die AfD umsetzen würde, wenn sie in Sachsen-Anhalt an die Regierung käme. Und jetzt gibt es ja vielleicht auch Menschen, die sagen, ja, das ist alles nicht schön, aber Sachsen-Anhalt ist ja viel kleiner als ein Regierungsbezirk in Nordrhein-Westfalen, hat auch weniger Einwohner. Wenn da mal für 4 Jahre lang die Welt untergeht, ist das zwar unschön, aber keine Katastrophe. Und da würde ich einwenden, dieses Laborargument, was ich gerade gemacht habe. Also ich glaube, dass die AfD hier mal ausprobieren will, wie weit kann man denn mit der Außerkraftsetzung der Regeln der politischen Kultur der alten Bundesrepublik gehen. Ja, es gibt so ein Try-and-Error-Verfahren, und die Lerneffekte, die rechtsautoritären Lerneffekte, die wird man danach versuchen, im Westen umzusetzen. Na, so. Das heißt, es ist hochrelevant, kommt die AfD in eine Situation, in der sie sozusagen in einem ostdeutschen Bundesland wie Sachsen-Anhalt diesen Experimentierraum errichten kann und das alles einmal durchspielen kann und dann sagen kann, gut, also bei einem besonders repressiven Polizeiaufgabengesetz, da sind wir vielleicht gescheitert, aber bei der, was weiß denn ich nicht was, Unsichtbarmachung von bestimmten gesellschaftlichen Minderheiten, da haben wir uns vollkommen durchgesetzt. Also ich sähe es nicht so gerne, wenn Sachsen-Anhalt in diese Situation käme, mal ganz abgesehen davon, was das für Folgen für die Menschen in diesem Land hat. Aber es hätte eben auch Folgen für diejenigen, die jetzt vielleicht so ein bisschen mit so einer Chipstüte irgendwo sitzen und sagen, interessanter Gruselfilm, der sich da im Osten abspielt.
Apropos Experiment, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bis jetzt immer noch einzigartig ist, aber Sachsen-Anhalt war ja auch das erste Bundesland, ne, mit einer Minderheitenregierung, das es jemals gab in der BRD. Ne?
Ja, es gab das Magdeburger Modell, da, in den 1990er Jahren, also eine Koalition aus SPD und Grünen, die damals von der PDS toleriert worden ist, unter dem damaligen Ministerpräsidenten Reinhard Höppner. Und also die besonders klugen Politikwissenschaftler sagen immer, ja, Sachsen-Anhalt hat sich in den letzten 35 Jahren immer als ein Labor für politische Experimente erwiesen. Also wir hatten in Sachsen-Anhalt ja auch die erste Kenia-Koalition und so weiter und so weiter. Insofern gibt es so etwas wie so ein, naja, ich würde jetzt mal sagen, in den Medien gibt es sowas wie so ein, ich würde es mal politisches Erwartungsmanagement nennen, bei dem das nicht wahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen ist, dass die AfD in die Situation kommt, hier in die Regierung zu kommen.
Ein Aspekt, der vielleicht in Sachsen jetzt auch relevant ist, es ist natürlich total relevant, was in Sachsen-Anhalt passiert, das wollte ich jetzt sozusagen nicht unterminieren, aber es wird so ein bisschen gemutmaßt oder geunkt, dass wenn das jetzt wirklich passiert in Sachsen-Anhalt, die CDU vielleicht sogar mit der AfD, dass dann bestimmte Abgrenzungen, die es noch gibt, zum Beispiel in Sachsen, wo es ja auch eine Minderheitsregierung gibt, die eine Kooperation mit der AfD ganz konsequent ausschließt bisher, dass sowas dann erodiert und dass sozusagen der Strudel von Kooperationen mit der AfD zwischen CDU, AfD, Freien Wählern, keine Ahnung, was es ja lokal vielerorts schon gibt, dass das aber sozusagen auf Landesebene, vielleicht auf Bundesebene dann auch greifbarer wird. Würdest du dem zustimmen?
Ja. Na, ich hätte eine andere These. Meine These wäre zu sagen, und die ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das sagen auch Konservatismusforscher wie Biebricher und so, die sagen, es würde die CDU zerreißen. Und jetzt erinnern wir uns nochmal an das Interview, was Maximilian Krah vor ungefähr 2 Jahren, vielleicht ist es auch 2,5 Jahre her oder nur 1,5 Jahre her, mit Panorama gemacht hat, in dem Krah sich sehr viel Zeit dafür genommen hat zu sagen, unser Interesse, also als AfD, unser Interesse ist es, die CDU zum Verschwinden zu bringen. Und der erste Schritt dazu, die CDU zum Verschwinden zu bringen, ist, sie in eine Spaltung zu treiben. Also in ein nationalkonservatives Lager, das mit der AfD kooperiert, und in ein liberal-konservatives Lager, das aus sehr unterschiedlichen Gründen sagt, das machen wir nicht. Das heißt, die CDU hat, glaube ich, ein handlungsleitendes Interesse daran, sich von der AfD nicht in diese Situation treiben zu lassen. Und ich glaube und hoffe, dass es in der CDU hinreichend Menschen gibt, die genau dieses Dilemma, aber auch diese Gefahr sehen und nicht in diese Falle gehen. Ne? So. Und es gäbe ja durchaus noch andere Interaktionspartner für die AfD, auf die die Partei sozusagen in Auge geworfen hat, die sie irgendwie mit ihrem, die sie politisch umwerben könnte. Ne? So, also da gibt es ja noch das BSW beispielsweise. Auch da gibt es ja immer mal wieder Interaktionen. Es gab hier kürzlich eine gemeinsame Veranstaltung zwischen einem Vertreter der AfD aus Brandenburg und einem Sprecher des BSW in Sachsen-Anhalt. Das war eine lokale Veranstaltung in Wittenberg. Das ist so ein bisschen unterm Radar geblieben. Ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass da sozusagen, also es offenkundig so eine Art Brücke über die Brandmauer oder wie auch immer man das jetzt nennen will, gab.
Was mich interessieren würde, bezogen auf das geleakte Wahl- oder Regierungsprogramm, wie auch immer. Jetzt hat man ja schon gesehen, dass offensichtlich einerseits der Rundfunkstaatsvertrag dran glauben soll, wo natürlich immer ein bisschen die Frage ist, wie genau sowas rechtlich aussieht. Aber unter anderem natürlich auch, wenig überraschend, die Förderung für freie Radios, was dann Korax zum Beispiel in Halle betreffen würde. Da würde mich interessieren, ob du weißt, ob tatsächlich da drin namentlich Korax steht, also wie so als eine Feindmarkierung, oder ob es allgemein um Bürgerradios und freie Radios geht, oder steht da wirklich Korax drin?
Also mit Korax, ich habe das jetzt nicht geguckt, aber ehrlich gesagt zuzutrauen ist es der AfD, weil also da muss man sich ja nun überhaupt keine Illusionen machen, also dass die AfD nach dem Muster Know Your Enemy handelt, also das weiß ich nun spätestens auch am eigenen Leibe seit 2016, seitdem in der Zeitung über mich zu lesen war, Poggenburg nimmt Begrich ins Visier. Ich habe mir das leider damals nicht ausgeschnitten, aber ich mache mir überhaupt keine Illusionen, dass sozusagen politische Strukturen oder kulturelle Strukturen, die aus politischen, habituellen, lebensweltlichen und kulturellen Gründen sich in einer Oppositionssituation zur AfD befinden, dass die jetzt sozusagen entsprechend verhandelt werden. Also da wäre ich ja naiv, wenn ich das nicht so. Und also das muss man sich eigentlich deutlich vor Augen führen. Aber dass der Entwurf von diesem Regierungsprogramm genannten Wahlprogramm geht ja weit darüber hinaus. Also sie arbeiten sich ja nicht nur an den üblichen Verdächtigen ab, sondern sie arbeiten sich an der Landeszentrale für politische Bildung ab. Sie arbeiten sich an den Kirchen ab. Also sie wollen sozusagen den Vertrag der Staatskirchenleistungen kündigen und so weiter. Das heißt, im Grunde genommen, deshalb habe ich das als Laborsituation beschrieben, im Grunde genommen wollen sie sich aller Formen gesellschaftlicher, kultureller Opposition entledigen und nicht nur in eine Situation kommen, wo sie sagen, naja, wir haben jetzt mal eine politische Mehrheit und dann gibt es mal sowas wie so eine, ich nenne es jetzt mal Akzentverschiebung im politischen Handeln. Sondern ich glaube, wenn die AfD in die Situation käme, regieren zu können, würde sie schon versuchen, zu einer fundamentalen Änderung des politischen Koordinatensystems zu kommen. Ja, so.
Und nicht zuletzt würde das auch Miteinander e.V. betreffen. Aber David, vielleicht die letzte Frage. Ich glaube, daran können wir dann das nächste Mal nochmal anknüpfen, dass wir dann reden über die Wahlen in Sachsen-Anhalt. Kannst du am Ende für uns noch so einen kurzen Blick ins politische Feld jenseits von AfD und CDU werfen? Das sieht ja schon auch beängstigend aus. Die Linke ist offensichtlich die stärkste Partei unter den demokratischen Parteien außer der CDU. Wie sieht das aus und was würdest du den oder welche strategischen Überlegungen hast du denn, wie man sich klug aufstellt, sozusagen jenseits der CDU, Mitte, Links oder so? Genau.
Naja, ich glaube, es käme jetzt darauf an oder es kommt jetzt darauf an, einen Effekt, den ich jetzt gleich beschreiben werde, politisch zu bearbeiten. Und der Effekt, den ich beschreiben will, funktioniert so: Die AfD ist sehr laut. Auch in ihrer strategischen Kommunikation ist sie sehr laut. Und jetzt ist die Frage, wer geht denn in die politische Kommunikation mit dem breiten Feld jener Wählerinnen und Wähler, die sich indifferent verhalten zur AfD und auch zu ihrem Politikangebot. Also wir müssen ja uns nicht mit der Kernwählerschaft der AfD auseinandersetzen, weil da wird die AfD schon dafür sorgen, dass die sozusagen in einem Zustand der dauerhaften Mobilisierung bleiben und dass die am Ende die AfD auch wählen. Aber es gibt ja eine Wählergruppe, und die ist in Sachsen-Anhalt gar nicht klein, die hochvolatil ist, die gehen mal nicht zur Wahl, dann haben sie in der Vergangenheit mal plötzlich mit 13% die FDP gewählt oder, also Sachsen-Anhalt ist immer für Überraschungen gut, ne? So. Und das heißt, diese Gruppe in der strategischen Kommunikation aller anderen Parteien nochmal darüber nachzudenken, wie könnte man diese Wählerinnen und Wähler denn erreichen. Und ich glaube, man darf einen Denkfehler nicht machen. Also die Wahlen in Sachsen-Anhalt werden nicht im Internet gewonnen. Also Ulrich Siegmund ist ja der ungekrönte TikTok-König und Instagram-Kaiser, gar keine Frage. Und da ist er auch unglaublich reichweitestark. Aber wenn ich mir das jetzt angucke von der soziografischen Zusammensetzung, dann ist es nicht die Generation TikTok und Instagram, die sozusagen die Wahlen entscheidet, sondern die Generation Super-Ilu oder die Generation Mitteldeutsche Zeitung. Ne? Also diejenigen, die so zwischen Mitte 40 und Mitte 60 sind. Und diese Gruppe, für die Politik ein weit entferntes Hintergrundrauschen ihres Alltags ist, und da rede ich jetzt nicht von denjenigen, die unruhig werden, wenn sie das 6.50 Uhr Interview im Deutschlandfunk verpassen, oder die irgendwie Herzrasen kriegen, wenn die drei überregionalen Tageszeitungen, die sie abonniert haben, morgens nicht im Kasten sind, sondern diejenigen, die für die Politik ein weit entferntes Hintergrundrauschen ist, die strategisch ins Visier zu nehmen und zu überlegen und zu sagen, wie können die denn angespielt werden, wie kann man die in eine politische Kommunikation verwickeln, die am Ende nicht auf die AfD hinausläuft. Und dann will ich noch einen letzten Punkt machen, der mir besonders wichtig ist. Man kann zu diesen ganzen ostdeutschen Identitätsdebatten, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, sehr unterschiedlich stehen. Und ich weiß, dass ich da auch eine kontroverse Position einnehme. Aber es sollte eines nicht passieren. Es sollte nicht passieren, dass eine Situation entsteht, in der die AfD ein Abo löst auf die kulturelle Erinnerung der Ostdeutschen. Das darf nicht passieren.
David, mir brennt doch noch eine kleine Frage auf dem Finger. Ich würde gerne noch dich fragen, wie du das Verhältnis zwischen AfD und der eigenen Wählerinnenschaft beschreiben würdest. Also ob es der AfD gelingt, in Sachsen vielleicht in Klammern in Sachsen-Anhalt besser als anderswo Strukturen aufzubauen, die irgendwie aus der Partei heraus so wirken, das weiß ich nicht, dass man eine, wie auch immer, geartete rechte Zivilgesellschaft, also der Begriff macht so vielleicht keinen Sinn, aber du wirst wahrscheinlich wissen, was ich ungefähr meine, zu strukturieren oder da so hinzuwirken, oder gibt es die schon und die AfD braucht das alles gar nicht machen?
Also dafür gibt es, für diese Frage gibt es aus meiner Sicht zwei einander widerstreitende Befunde. Der eine Befund ist, das, was wir erlebt haben, ist, dass die AfD etwas tut, was andere Parteien aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht können oder vielleicht auch nicht wollen, nämlich so eine Art Dauerrepräsentanz in bestimmten Sozialräumen zu schaffen. Nicht in allen, sondern in bestimmten. Und da glaube ich, dass die AfD in gewisser Weise dazu übergegangen ist, die bestimmte Formen der politischen Kommunikation, die die PDS in den 1990er Jahren angewandt hat, zu kopieren. Und wenn ich sage kopieren, dann will ich damit sagen, wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch nicht dasselbe. Weil es gibt noch einen gegenläufigen Befund, der sagt, das muss die AfD eigentlich auf der Ebene der Sozialrauminteraktion gar nicht tun. Also sie muss gar nicht jede Woche irgendwie ansprechbar sein oder einen Kaffee trinken im Wahlkreisbüro veranstalten oder was es da so für Formen gibt. Sondern sie muss es vor allen Dingen in der Kommunikation annoncieren, sie täte es. Und diese, wie das Verhältnis dieser beiden Faktoren zueinander ist, das müsste man mal sozialwissenschaftlich überprüfen. Und meine These wäre, das ist in Anhalt-Bitterfeld, was wirklich eine Hochburg der AfD ist, nochmal ein bisschen anders als in der Altmark, wo die AfD zwar auch in den letzten Jahren zugelegt hat, aber nicht so besonders stark war. Und jetzt muss man sich ja nicht vor Augen halten, also die AfD wird im Paulusviertel in Halle keinen Wahlkampf machen, weil da weiß sie, dass sie da, ja, da kriegt sie keine Stimmen, da gibt es eine stabile, haushohe Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Da wird die AfD nicht hingehen. Aber der umgekehrte Mechanismus ist ja richtig. Also wenn man die Wählergruppe der Indifferenten erreichen will, dann muss man den Versuch unternehmen, rauszugehen aus diesen aus dem Modus operandi zu sagen, naja, wir bespielen vor allen Dingen, wir konkurrieren im Bespielen des politischen Resonanzraums im Wesentlichen die sehr kleine, postmaterialistisch ausgerichtete Wählerschaft. Da muss man ganz ehrlich sagen, die ist in Sachsen-Anhalt, ist die minimal, das sind drei Stadtteile. Denen muss man nicht erzählen, dass man nicht AfD wählen muss, darf oder soll oder weiß ich nicht was. Das ist nicht notwendig, sondern man muss diejenigen versuchen, in eine Kommunikation einzubeziehen, die bei den letzten Wahlen immer die Erfahrung gemacht haben, dass sie nur die Wahlplakate der AfD sehen und den Eindruck haben, andere Parteien würden sich nicht für sie interessieren.
Das war David Wegrich aus Magdeburg vom Miteinander e.V. mal wieder im Linksrinkenradio. Ja, David, vielen Dank.
Genau, und viel Kraft für diese nächsten Monate.
Alles klar, vielen Dank und schönen Abend.
Danke, ciao.
Tiger Magic aus Leipzig mit dem Lied G-Town. G steht für Grünau und ist tatsächlich ein Lied über die 90er in Grünau.
Das ist neu.
Naja, nicht direkt, aber es ist, glaube ich, das Letzte, was es von Tiger Magic auf den üblichen Streaming-Diensten zu hören gibt.
Toll.
Aber auch älter als 5 Jahre dann.
Das will ich jetzt nicht ausschließen, aber auch nicht zustimmen.
Tiger Magic ist eine Band, die wahrscheinlich noch nie im Felsenkeller gespielt hat, oder?
Bam. Da ist sie, die große Brückenbauerin. Ich könnte mich suhlen auf dieser Brücke.
Nee, das ist wahrscheinlich nicht der Fall.
Und was ist gerade im Felsenkeller los?
Wintermarkt. Nee, das war im Dezember.
Die haben Weihnachtsmarkt über Weihnachten hinaus gemacht und das gibt es in Leipzig relativ selten. Ja. Mhm. Im Felsenkeller soll morgen ein umstrittenes Konzert stattfinden. Der Felsenkeller bleibt hart und hat es nicht abgesagt. Was sind die Hintergründe?
Danke für die Frage. Ich stehe hier live vor. Genau.
Der Wind bläst mir ins Genick.
Ja, es gibt, wer schon älter ist, erinnert sich vielleicht an so Jahre wie 2012 oder so, glaube ich, rum, als es im Rahmen des Wave-Gothic-Treffen in Leipzig mal eine größere Diskussion um die sogenannte oder um das sogenannte Genre Neofolk gab. Das war damals schon nicht das Neueste. Neofolk ist so Anfang 90er im Prinzip geboren, also dass es bekannt geworden ist und den Namen bekommen hat. Und es gab dann ja ein paar Bands, die sehr eindeutig waren, Stichwort Death in June mit diversen Verweisen und Eindeutigkeiten auf den NS und die Nazi-Zeit und alle diese Sachen, das ist, hat dann auch beim WGT zu ja, diversen, naja, nicht Demos, aber vielleicht ja doch auf jeden Fall zu Interventionen geführt. Ich erinnere mich an so Banner, Schwarz statt Braun und Willkommensdinge am Bahnhof. Wie dem auch sei, irgendwie die letzten Jahre hat man gefühlt nicht mehr so viel gehört von der Szene, obwohl bis 2017, glaube ich, in Leipzig unter anderem hinter Knauthain es ein großes Festival gab, wo unter anderem Götz Kubitschek mit dabei war und diverse identitäre Menschen, die damals gedacht haben, Neofolk ist eigentlich eine geile Musikrichtung, auf die wir uns draufsetzen können. Das hat nicht so geklappt. Mhm. Genau. Und morgen soll es dann also einen kleinen Festivalabend geben, also ein Tagesfestival quasi mit 4 Bands, unter anderem aus Dresden, aus Italien, aus Berlin beziehungsweise Chile und aus Barcelona, aus Spanien.
Mhm, Barcelona.
Genau, und das ist ein Label aus Dessau, das das veranstaltet, der Felsenkeller eben mit dabei. Und wenn man sich halt ein paar der Bands anguckt, vor allem in die Textexegese reingeht, beziehungsweise in die Quellen der Texte, muss man ja immer sagen, dann kann ein bisschen schlecht werden im Sinne von große Apologeten des NS, glühende Antisemiten, die da Texte beisteuern dürfen, die diese Bands, vor allem zum Beispiel Darkwood aus Dresden, spielen.
Mhm. Welche ist die Band, die deren, ich glaube, Frontmensch sich so dezidiert in Richtung Putin pro-russisch
Da ist meistens Spiritual Front aus Italien gemeint, ah ja, okay. Weil der Sänger, der Frontman, eine sehr hyperaktive Art hat, mit Social Media umzugehen. Also mhm. er tut da viel Zeit aufwenden dafür und hat in dem Zusammenhang sehr viele eindeutige Posts gemacht, was eben das Verhältnis Ukraine und Russland angeht. Zum Beispiel, dass ich weiß nicht, wann das war, 2022 oder so, da wurde ein Kinderkrankenhaus in Kiew angegriffen, gab es mindestens 2 Tote, 10 oder 30 Verletzte, wie auch immer und da war ihm halt zum Beispiel sofort klar, dass das nicht Russland war, sondern das waren natürlich die ukrainischen Abwehrraketen, die dann da runtergefallen sind. Das war natürlich auch die Erzählung von Russia Today und dem Kreml etc. Genau deswegen ist so ein bisschen die ukrainische Community da auf jeden Fall. Auf diese Band drauf. Allerdings haben die auch schon oft in Leipzig gespielt. Mhm. Das trifft aber auch auf Darkwood unter anderem zu.
Ja. Genau, und das ist so ein bisschen Punkt. Das könnte jetzt sozusagen ja die Arena sein oder was Haus Auensee, aber ein bisschen ist das Problem wird potenziert dadurch, dass der Felsenkeller nicht irgendeine Konzertlocation ist und da der Anspruch, der selbstformulierte Anspruch quasi auch kaputt gemacht wird, ne? Oder in Frage gestellt wird.
Augenscheinlich erstmal kollidiert.
Kollidiert ist ein gutes Wort. Ich habe ja Wortfindungen, ne?
Ja, also klar, du hast den Felsenkeller als den großen Saal, der mit Rosa Luxemburg in Verbindung gebracht wird, wo es mittlerweile ja tatsächlich auch jetzt erst seit in den letzten 10 Jahren da so, wie würde man sagen, wie sagt, nennt man sowas?
Tafel.
Ja, aber da ist ja auch im Bodensinn so Sachen eingelassen und so. Genau. Und ja, und es gibt natürlich dort auch eine ganze Reihe Veranstaltungen und Bands, wo wir ja auch jetzt alle schon mal irgendwie waren, wo natürlich Punkbands, linke Bands dort spielen. Und es ist natürlich auch einfach eine nice Location. Es ist halt keine Mehrzweckhalle oder sowas, wie jetzt eine Arena oder sowas. Genau, das Es wirkt auf jeden Fall kulturell absurd, wenn man sich das anguckt, weil es will einem nicht zusammenpassen, sozusagen, diese Auswahl dieser Bands und der Felsenkeller an sich. Ja, ja, es kollidiert offensichtlich.
Mhm. Genau, es gab aber politische Auseinandersetzungen und ja, durchaus auch also den Versuch eines Gesprächs quasi. Also die Äußerungen, die öffentlich getätigt wurden und die Kritik hat zumindest dazu geführt, dass Veranstalter und Betreiber des Felsenkellers sich genötigt sahen, sich zu erklären. Aber genau, was kann man festhalten, was bleibt hängen sozusagen von diesem Versuch, sich zu verständigen oder sich auszudrücken aus deren Sicht?
Schwierig. Ich bekomme es in meinem Kopf noch nicht so klar, diese Statements, die du da ansprichst, dass ich kriege das noch nicht so ganz geparst mit dem, was dann wirklich passiert. Also ich finde diese Statements, wo man dann halt sagt, man ist also gegen meinetwegen NS-Symbolik, achtet darauf, wer da reingeht, dass man natürlich niemanden eine Bühne bietet, der menschenverachtende Texte macht oder so. Aber dass es sozusagen gleichsam dann aber okay ist, wenn einfach die Texte, die gespielt werden, von Autoren kommen, die aus diesem menschenverachtenden System, nämlich dem NS zum Beispiel, stammen und dann allerdings ja nicht eindeutige Texte, das ist das wichtigste Wort in diesem Sprechakt, eindeutig. Genau, das kriege ich nicht zusammen. Also es ist okay, solange es nicht völlig plakativ im Text offensichtlich zu hören ist, diese Menschenverachtung oder was auch immer. Aber dass dafür zum Beispiel eben glühende Antisemiten benutzt werden für diese Texte, das ist dann offensichtlich okay. Das kriege ich nicht zusammen.
Und bitte?
Es wird Protest geben, wollte ich festhalten.
Ich auch.
Also offensichtlich haben diese Gespräche nicht dazu geführt, dass die Leute nicht weiter denken, dagegen muss man aber protestieren.
Na, scheinbar nicht.
Ja, diese Gespräche waren jetzt ja auch keine in dem Sinne öffentlichen Gespräche. Genau, das ist ja im Moment ist es eine sehr dynamische Situation, wo das soziale Netzwerk Reddit, sage ich mal, eine große Rolle spielt, wo sich dann Leute verabredet haben und da eine Demo machen. Und genau daher ist, glaube ich, kommt gerade so die größte Mobilisierung. Genau. Das.
Aber auch öffentlich hatte sich der Felsenkeller aus meiner Sicht erklärt. Das war aber nicht so zufriedenstellend, glaube ich. Ne? Wurde auf einem anderen Blog wiederum auseinandergenommen. Irgendwie so.
Ja,
also man kann das alles nachlesen.
Man kann das alles nachlesen. Man kann das halt so. Es gibt zum Beispiel einfach diese Erklärung, zum Beispiel in den ganz ersten Einordnungen, die mittlerweile, glaube ich, gelöscht sind von der Webseite. Da stand halt zum Beispiel, dass Blackwood sich mit dem Darkwood. Sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt und mit den Schrecken des Krieges im Sinne eines Malers wie Otto Dix. Und das ist halt interessant, wenn du dir dann einfach die Alben anguckst und eben, wie gesagt, diese Texte und man feststellt, naja, aber den Schneid, dass es auch oder auch vor allem um den Zweiten Weltkrieg geht, habt ihr nicht gehabt oder was? Weil ja, sicher, Erster Weltkrieg spielt eine Rolle, aber er spielt halt nur eine Rolle. Und so zu tun, als ob das ausschließlich das wäre und es so eine Art Kriegsgräberfürsorgeband ist, weiß ich nicht.
Ja, es bleibt spannend. 18 Uhr, glaube ich, ne? Kann man an den Felsenkeller kommen.
Genau.
Sich das anschauen, protestieren, Redebeiträgen leuchten. Und gucken, was passiert. Oder?
Das stimmt.
Ja.
Und danach, auch danach bleibt es spannend.
Die Zuhörer innen haben uns zugeschickt, genau, Radio Korax steht in diesem geleakten Programm drin. Radio Korax, den Geldhahn zu drin, hat den eigenen Absatz quasi.
Hat eine Überschrift quasi.
Eine fettgeschriebene Überschrift.
Insofern viel Soli, aber wie David richtig sagte, nicht aber, es betrifft wahrscheinlich jede progressive Zuckung, Vereinslandschaft, genau. Zack.
Ihr hörtet quasi fast schon das linksdrehende Radio. Wir liegen in den letzten Zuckungen, zumindest was unsere Sendezeit für diese Woche angeht. Und in zwei Wochen lassen wir Jule nicht alleine. Und dementsprechend fällt wahrscheinlich die Sendung in zwei Wochen aus und wir hören uns erst in vier Wochen wieder. Wird es so sein?
Wahrscheinlich.
So wird es wahrscheinlich kommen.
Wahrscheinlich.
Weil ich in drei Wochen selber nicht da bin.
In drei Wochen haben wir ja auch keine Sendung.
Man hätte ja, egal. Tschüss.
Ach, wieder schieben, meinst du? Nee.
Tschüss.
Ja, das war's. Das war's. Links für das Radio. Tschüss.